in der Folge die Invasion der Hilfsorganisation.
Die Mission läuft so. Sie kommen mit viel Geld ins Land und riesiger Arroganz. Es geht nur um Selbstdarstellung. 5,3 Milliarden Dollar Hilfe wurden Haiti versprochen. Doch wo ist das Geld geblieben?
Ich kann Ihnen versichern, dass wir als deutsche Bundesregierung alle bislang gemachten Zusagen finanzieller Art eingehalten haben.
Viele Hilfsorganisationen brachten Unterstützung. Einige brachten auch ihre eigene Weltanschauung.
Wir wollen keine Homosexualität, keine Ruhestörung und keine nackten Kinder im Dorf.
Ein Land am Tropf der Hilfsorganisationen. Noch heute gleicht Haitis Hauptstadt einer Trümmerwüste. Schwierig, auf den kaputten Straßen von Port-au-Prince voranzukommen. Durch die Hilfsorganisationen, die NGOs, gibt es fast doppelt so viele Autos. Astrid Nissen arbeitet seit vielen Jahren für die Diakonie Katastrophenhilfe in Haiti. Sie weiß, dass die NGOs vor allem in zwei Städte drängen, nämlich Port-au-Prince und Léogâne.
Es wird natürlich dann ein Problem, wenn es sozusagen dann zu einer großen Tortenschlacht wird, wenn jeder sein Stückchen vom Kuchen abhaben will und es letztendlich nur darum geht, eine gute Visibility zu haben und zu sagen, hier, wir sind auch in Léogâne und jeder stellt halt seine Fähnchen oder seine Banner auf, um eben Präsenz zu zeigen.
Visibility ist das Zauberwort für NGOs. Sie wollen gesehen werden. Ist ihr Logo in der Heimat möglichst groß im Fernsehen zu sehen, sitzen die Spendengelder der Zuschauer lockerer. So trägt in Port-au-Prince auch noch die letzte Behelfstoilette das Label einer Organisation. ...800.000 Menschen sind nach einem Jahr Hilfe immer noch obdachlos, wohnen in Zelten und unter Planen. Ein Leben am Rinnstein. Um die erste Not zu lindern, haben viele Organisationen begonnen, Übergangshäuser zu bauen, sogenannte T-Shelter. Sie sollten den Opfern ein paar Monate als Unterkunft dienen, bis wieder richtige Häuser gebaut werden könnten.
Also hier sieht man jetzt unterschiedliche Modelle von der sogenannten T-Shelter, also der Übergangsbehausungen. Hier sieht es halt eine Stahlkonstruktion. Und dann sehr einfach mit einer Plastikplane umwickelt und einem Zinkdach. Aber auch das gilt eben als Übergangshaus.
Astrid Nissen spricht fließend die Landessprache Kreol. Sie versteht, warum die Bewohner unzufrieden sind. Sie wollen richtige Häuser. Die wurden ihnen auch versprochen.
Also er sagt halt, dass die Leute halt diese mit Plastikplanen umwickelten Häuser auch wirklich nicht mögen, weil sie nicht sich sicher fühlen. Also es ist halt nur eine Plastikplane. Er sagt, das ist zumindest ein Spanholz, da muss jemand anklopfen, bevor er reinkommt. Hier kann er einfach aufschneiden.
Die Sperrholzhütten sind hier auf die Fundamente der alten Häuser gestellt. Höchstens 3 Jahre halten sie den hiesigen Klimastand.
Die Übergangshäuser, die Skishelter, sind halt zur dominierenden Strategie der meisten Organisationen hier geworden, obwohl man eigentlich schon die Lehren aus anderen Großkatastrophen gezogen hat, dass diese Übergangshäuser letztendlich nur ein Provisorium, ein permanentes Provisorium bleiben für die Menschen, machen es halt eine Vielzahl von Organisationen auch hier in Haiti wieder.
Hier in Léogâne betreibt auch die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ein Übergangsprojekt. Sie setzt in Deutschland gefertigte Sperrholzteile zusammen und lässt sie hier aufbauen. Im Entwicklungsministerium glaubt man an die Maßnahme.
Wir haben bis zum Tag heute auch etwa 1400 Einfachhäuser erstellt, die bestimmten Stürmen schon standhalten können, also feste Behausungen. Und das ist auch eine große Leistung und die werden jetzt auch auf Haiti immer weiter gebaut.
Gérard Alliance wohnt schon sein ganzes Leben in Leogang. Als die Deutschen kamen, um hier Häuser zu bauen, hat er sich gefreut. Die sind gute Handwerker, die können sowas, dachte er. Doch mit so etwas hat er nicht gerechnet.
Das Wichtigste ist, wir brauchen Häuser, die bewohnbar sind. Vor allem dauerhaft. Wenn bei diesem Haus da ein Dieb kommt, dann kann er es mir über dem Kopf abmontieren. Also brauchen wir Häuser, die für immer halten.
Definitiv.
Bertolt Bös ist der Mann von der GIZ vor Ort. Die T-Shelter sind ihm eine Herzensangelegenheit.
Ich glaube, die Leute sind sehr zufrieden mit den Häusern. Das ist ein Doppelhaus. Das sieht nach der Familiengröße. Wir haben bestimmte soziale, ökonomische Kriterien. Wir sind jetzt geräumig, es ist gut durchlüftet. Die Leute können hier nachts schlafen. Viele bauen das noch aus mit Terrasse oder Vordach, mit einem kleinen Garten drumherum.
Der 65-jährige Gérard Alliance hat sogar ein größeres Haus bekommen als alle anderen. Schließlich gehört ihm der Grund und Boden, auf dem die GIZ-Hütten stehen. Ein weiterer Grund dafür ist aber auch die Visibility. Dies ist das Vorzeigeobjekt. Entwicklungsminister Dirk Niebel hat selbst eine Nacht in diesem T-Shelter verbracht.
Am 23. Mai, am Tag der Einweihung, war der Minister hier mit einer Gruppe von Leuten. Und der Minister hat hier auch geschlafen. Und hat etwas an die Wand geschrieben, aber keine Ahnung, was das heißt.
In der Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive für die neuen Bewohner. Dirk Niebel, 23.05.2010.
Die schnelle Lösung ist die mit dem Wellblech. Und das Wellblech wird aber sehr heiß. Deswegen achten wir darauf, dass wir eine gute Durchlüftung haben. Also die verändert werden kann. Bei Regen wird sie zugemacht, ansonsten mit Scharnieren geht sie auf.
Sie dienen als Vorbild, was die Belüftung betrifft, was die Standfestigkeit betrifft und was die Kostengünstigkeit betrifft. Für Tausende von Familien konnten wir auf diese Weise schon eine feste Behausung bieten, was natürlich wichtig ist, insbesondere bei Regenzeiten, bei anderen Widrigkeiten.
Doch gerade in der Regenzeit haben die Bewohner ein großes Problem, denn die Lüftungsöffnungen lassen nicht nur Luft durch.
Manchmal, wenn es stark regnet, geht der Regen durch das Dach und das Bett wird nass.
Das müssen sich die Baufachleute vor Ort mal anschauen, ob wir mit einfachen Schutzblechen eben diesen Regen abweisen können oder mit bestimmten Planen. Ich bin keine Fachfrau auf dem Gebiet.
Für die fachliche Einschätzung ist Bertolt Bös vor Ort zuständig.
Wir bleiben bei diesem Standard, weil er nachhaltig ist. Er hält eine ganze Weile. Die Leute finden die Wohnsituation sehr angemessen. Sie begrüßen diese Lösung und sie sehen, das passt auch ins Umfeld. Und deswegen haben wir gar kein Bedürfnis, jetzt über neue Standards nachzudenken.
Doch in diesem Punkt liegen die Bedürfnisse der GIZ und die der Haitianer etwas auseinander.
Und wir sehen, das ist ein sogenanntes Blueprint. Wir hören es von vielen Organisationen, die uns gesagt haben, super Häuser, dürfen wir das kopieren? Wir wollen die genauso aufbauen an anderer Stelle. Wir sagen sehr gern. Und solange wir helfen können und den Familien Schutz und Unterkunft bieten, ist das die richtige Maßnahme.
Wir können nicht sagen, dass wir die T-Shelter nicht akzeptiert hätten. Wir haben sie akzeptiert, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Doch jetzt haben wir sie verboten. Denn heute, nach einem Jahr, treten wir in eine andere Phase ein. Jetzt müssen wir den echten Wiederaufbau beginnen. Und dieser Wiederaufbau muss nachhaltig sein. Wir brauchen richtigen Wohnraum. Die Menschen müssen raus aus der Übergangslösung.
Astrid Nissen von der Diakonie und ihr Lebensgefährte hatten Glück. Ihr kleines Haus hat das Erdbeben überstanden. Gavi Marius ist Arzt und betreibt mit einigen Kollegen eine kleine Hilfsorganisation. Im Landesinneren haben sie ein Krankenhaus aufgebaut. Aufgrund der Zeitverschiebung nimmt die Schleswig-Holsteinerin früh am Morgen Kontakt mit ihrem Büro in Deutschland auf. Gavi kommt aus einfachen Verhältnissen. Sein Medizinstudium musste er sich hart erkämpfen, denn auf Haitis Universitäten sind Studienplätze rar und teuer. Die Insel könnte ein karibischer Traum sein. Doch auch schon vor dem Erdbeben war Haiti das ärmste Land der westlichen Welt. Astrid Nissen ist auf dem Weg nach Jacmel, der größten Stadt an der Südküste. Sie hat gehört, dass in den größten Camps der Stadt immer noch Menschen unter den gleichen Bedingungen leben, wie in der akuten Notsituation direkt nach dem Beben. Nichts habe sich seitdem verändert.
Über ein Jahr nach dem Erdbeben leben halt hier die Menschen immer noch in den Militärzelten unter doch sehr auch schwierigen Umständen und es ist einfach kein gutes Gefühl hier in diesem Camp.
5,3 Milliarden Dollar hatte die internationale Gemeinschaft Haiti für die ersten 18 Monate versprochen. Hier angekommen sind nur ein paar Zelte aus Venezuela.
Gut, es sind eben Militärzelte, in denen 15, manchmal sogar mehr Menschen, also mehrere Familien untergebracht wurden. Und das ist einfach nicht das, was eigentlich den Standards der humanitären Hilfe entspricht.
Es gibt nur verschmutztes Wasser, oft mit Choleraerregern verseucht. Bald beginnt die Regenzeit und Experten rechnen damit, dass sich die todbringende Krankheit dann wieder rasend schnell aufbreitet.
Ganz elementare, nämlich das Zuhause der Menschen, also dass es da nicht mehr Bewusstsein oder eine Sensibilität gibt, dass das eigentlich nicht das Zuhause von Menschen sein kann, das ist schon manchmal erstaunlich.
Camp Corée, nördlich von Port-au-Prince. In einer der fruchtlosesten Ecken des Landes wurde eine gigantische Siedlung aus Zelten und Übergangshäusern errichtet. Doch es fehlt an allem. Kein Wasser, keine Arbeit, keine Zukunft. Die Hilfsorganisationen World Vision und Oxfam betreiben das Camp auf einem Gelände, das ihnen von den Vereinten Nationen zugewiesen wurde. Hätten sie besser ablehnen sollen und auf einem anderen Ort bestehen? Viele Hilfswillige sehen sich in einem ähnlichen Dilemma.
Sie haben Trümmer, sie haben Grundmauern, da müssen sie erstmal hinkommen. Sie müssen die Trümmer abbauen und dann stellt sich die Frage, kann man das an der Stelle überhaupt aufbauen oder gehen wir an Stellen, wo wir erst einmal vorankommen, wo wir nicht erst wegräumen müssen und große Fragen klären.
Probleme mit Trümmerbeseitigung und Landbesitzern? Kann es wirklich möglich sein, dass man deshalb Menschen in die Wüste schickt, um ihnen zu helfen? In diesem Zelt lebt Roland Joseph. Er arbeitete vor dem Beben als Schneider in Port-au-Prince. Seit einem Jahr lebt er mit seiner behinderten Tochter in einem Zelt von World Vision.
Sie haben uns gesagt, dass wir 3 Monate in die Zelte ziehen sollen. Aber dann ist ein Jahr um und du lebst immer noch im Zelt. Aber sie bemühen sich, sagen sie, die Häuser fertig zu bauen. Wir haben nicht gedacht, dass wir so lange in den Zelten bleiben müssen.
Die 16-jährige Clericia ist von Geburt an behindert. Ihre Mutter hat sie und Roland schon vor Jahren verlassen.
Mein Kind, ich hätte gerne, dass man ihm hilft. Es gibt keine Hilfe hier. Es gibt kein Krankenhaus. Es gibt keinen Arzt. Zu essen geben sie uns manchmal. Aber sie haben das Essen jetzt rationiert. Und es ist lange her, dass sie uns was gegeben haben.
Nudeln sind zu ihrem Hauptnahrungsmittel geworden. Sie sind billiger als Reis und vor allem mit weniger Feuer zu kochen, denn sie sind viel schneller gar.
Das ist tatsächlich eine schlechte Lösung, die uns die internationale Gemeinschaft und die NGOs angeboten hat, da man auf diese Weise neue Elendsviertel schafft und Lebensumstände, die noch schwieriger sind als die, die in den alten Elendsvierteln herrschten. Im Camp Corée etwa wohnen die Menschen weit weg vom Stadtgebiet. Das verschärft ihr Elend zusätzlich.
Bonjour Tristesse. Ein Tag wie der andere. Fernab von Straßen und Märkten, von Läden und Ärzten und von der alten Heimat. Roland der Schneider gibt die Hoffnung noch nicht auf. Er lädt jetzt ab und zu für seinen Kollegen Pierre. Der konnte zwei Nähmaschinen aus den Ruinen seines Hauses retten, während Roland seine eigenen im Erdbeben verlor.
Wenn Sie die Gegend hier asphaltieren könnten, uns Licht geben und Wasser. Wir haben kein Wasser, um unsere Kleider zu waschen. Wir haben einfach das Problem, dass wir immer die Ausländer brauchen, um uns zu helfen. Wissen Sie, wenn jemand wenigstens etwas Geld in der Hand hat, ist das einfacher für ihn. Die Dinge sind nicht leicht. Weder für mich Arbeit zu bekommen, noch für den Kunden etwas zu kaufen, um es mir zu bringen. Er hat nicht das Geld, den Stoff zu kaufen und ihn mir zum Nähen zu geben. Nicht einmal für die Reparaturen kann er die Rechnung bezahlen.
Der Altkleidermarkt von Port-au-Prince. Hier wird verramscht, was an Kleiderspenden tonnenweise ins Land kam. Winterkleidung aus Mitteleuropa, abgelegte Unterwäsche aus den USA. So macht die Hilfe aus Erdbebenopfern Lumpensammler.
Les ONG, parce que elles ont beaucoup plus d'argent.
Weil die NGOs so viel mehr Geld haben als der Staat und die Behörden. Denken Sie manchmal, dass Sie einfach tun und lassen können, was Sie wollen, ohne Rücksicht auf die Lebensumstände.
Im Zentrum von Port-au-Prince zeigen die Vereinten Nationen Flagge. Unter ihrer Hoheit arbeiten mehr als 2000 Hilfsorganisationen im Land, hoffnungslos unkoordiniert, wie Beobachter klagen. Und was passiert draußen im Land? Da, wohin sich kaum einmal westliche Fotografen oder Kamerateams verirren? Astrid Nissen von der Diakonie Katastrophenhilfe will heute nach Benet, 150 Kilometer südlich von Port-au-Prince über teils abenteuerliche Schotterpisten.
Man kann die Organisationen, die hier aktiv sind, halt in einer Hand abzählen. Aber trotzdem leben eben 60% der Bevölkerung Haitis lebt halt in den ländlichen Regionen.
Astrid Nissen ist enttäuscht über die Sucht nach Visibility. Nach der auf Sichtbarkeit angelegten Selbstdarstellung vieler Hilfsorganisationen.
Die Bilder der Erdbebenschäden hier sind offensichtlich weniger spektakulär, weil es halt keine Straßen und großen Straßenzüge gibt, wo mehrstöckige Gebäude rechts und links eingefallen sind, sondern es sind halt komplett verstreute Ansiedlungen. Hinter jedem siebten Berg wohnt irgendwo eine Familie, der in das Haus eingestürzt ist. Und das ist von der Publicity, sozusagen das Fähnchen stecken als NGO und von allen gesehen werden, das ist hier eben schwer möglich und deswegen trägt es halt auch mit dazu bei, dass wahrscheinlich weniger Organisationen diesen Schritt machen und in diesen ländlichen abgelegenen Regionen arbeiten.
Astrid Nissen will in dieser abgelegenen Region von Haiti ein Krankenhaus besuchen. Sie überlegt, sich dort mit der Diakonie zu engagieren. Nach 8 Stunden Fahrt wartet vor Ort ihr Kollege Jens Lohr. Hier war Haiti schon vor dem großen Beben Katastrophengebiet. Patienten müssen abgewiesen werden. Obwohl das Gebäude selbst unbeschadet blieb, fehlt es an allem. Im einzigen Krankenhaus für rund 100.000 Menschen gibt es kaum Ärzte, wenige Medikamente und keine medizinischen Geräte. Jens Lohr muss seine Kollegin Astrid nicht lange überzeugen. Hier wartet jede Menge Arbeit.
Leider gibt es keinen Strom, deswegen funktioniert auch keine Pumpe. Und deswegen ist das hier ein Krankenhaus ohne fließend Wasser.
Der alte Generator hat schlapp gemacht. Der Gesundheitsversorgung in Benet sind längst die Lichter ausgegangen. Die internationale Hilfe hat es bis hierhin nie geschafft.
Das Krankenhaus läuft ohne Stromversorgung. Aus dem Grunde gibt es kaum eine Kühlung von Medikamenten, geschweige denn zur Blutkonserven. Den Leuten kann nicht geholfen werden. Eine Konsequenz ist, dass oftmals Leute versterben ohne die nötige Versorgung. Also wer nicht Verwandte hat, die mit dem Auto aushelfen und die Leute nach Schöffmann und Portofons verbringen, hat einfach keine Chance. Nimm,
c'est au même. C'est pas simple, malade, non? Also man fragt sich natürlich schon manchmal, warum so ein Krankenhaus eigentlich so aussehen muss. Du hast ja doch eine ganze Reihe, eine große Menge an Mitteln gibt, die seit dem Erdbeben zur Verfügung stehen, eben auch für die Rehabilitierung von Gesundheitsstrukturen, aber die Strukturen auf dem Land werden dabei halt gern vergessen.
180 Kilometer entfernt von Benet liegt Montruy. Dort hat Astrids haitianischer Partner Gaudi Marius ein Gesundheitszentrum aufgebaut. Jeden Tag pendelt er stundenlang zwischen Port-au-Prince und dem Krankenhaus. Auch heute Morgen ist der Wartesaal wieder voll. Auf Haiti breiten sich immer wieder Cholera, Typhus und Malaria aus. Auch hier ist die Situation nicht viel besser als in Benin. Immerhin gibt es drei Ärzte. Und das Krankenhaus bekommt von der Diakonie-Katastrophenhilfe einige Medikamentenspenden. Doch das reiche hinten und vorne nicht, klagt Gaudi.
100% of people living in those areas.
Alle Menschen, die in dieser Gegend leben, benutzen das Wasser aus dem Fluss. Wenn sie das Wasser trinken, ohne es aufbereiten zu können, besteht die große Gefahr von Ansteckung. Niemals würden sie so ein Projekt finanzieren wie dieses hier. Sie finden es zwar gut und schön, aber sie sagen, leider arbeiten wir nicht in dieser Gegend, sondern nur in Port-au-Prince. Doch auch von der Diakonie-Katastrophenhilfe würde sich der Arzt noch mehr Engagement wünschen. Dringend benötigte Operationen müssen ausbleiben, da die Mittel fehlen für notwendige Ein- und Ausbauten. Die Franzosen, Amerikaner und Deutschen haben viele Millionen Dollar für unsere Regierung bereitgestellt. Aber was zum Teufel machen die mit dem Geld? Nichts. Sie schaffen das Geld zur Seite und investieren es in ihre Projekte.
Because there are so many professionals, young Haitians.
Und die jungen, gut ausgebildeten haitianischen Ärzte, die gern etwas für das Land und die Gemeinschaft tun möchten, bekommen keine Unterstützung.
For the community.
150 Kilometer entfernt und streng bewacht. Love the Child. Hier haben evangelikale Christen aus den USA mit Spenden eine Siedlung errichtet. Einmal in der Woche werden die freiwilligen Einsatztruppen herangekarrt. Jugendliche Amerikaner unterwegs in göttlicher Mission. Ihr Auftrag? Häuser bauen und nebenbei die Erdbebenopfer zum rechten Glauben führen. Dafür soll aus dem Zeltlager mit dem schönen Namen Camp Hope das Miracle Village werden, das Dorf der Wunder. Pastor Mark Ostrander aus Florida kommandiert die himmlischen Brigaden der Organisation Love a Child. Das nennen wir Phase 2. Hier entstehen 200 Häuser. Die ersten drei Reihen können jetzt angestrichen werden. Danach bauen wir weiter auf. Diejenigen unter euch, die in der Bautruppe sind, fangen da hinten schon mal an. Dies ist die vorläufige Schule. In diesen Häusern da hinten, wo jetzt schon die Betonplatten liegen, wird die Schule für Miracle Village entstehen. Mit Basketball- und Fußballfeld. Love a Child gibt ihnen ein Haus. Wenn sie einen Vertrag unterschreiben, können sie darin wohnen, solange sie wollen. Oder bis eben Jesus erscheint. Solange sie sich an die Regeln halten. Und davon haben wir einige. Sie müssen Haus und Hof sauber halten. Sie dürfen nicht die Ruhe stören. Und zu laut schnarchen geht auch nicht. Kinder sollen nicht nackt herumlaufen. Kein Alkohol, keine Vielweiberei, keine Homosexualität.
no multiple wives, no homosexuality.
Es ist doch ganz einfach, diese Auflagen zu erfüllen, okay?
Okay. Praise the Lord.
Preise den Herrn.
Le Vaudou est un espace très ouvert.
Der Voodoo ist eigentlich ein sehr offener Glaube, in dem man die Verschiedenheit der sexuellen Orientierungen akzeptiert, insbesondere die Homosexualität. Sie wird zugelassen und sogar ausgelebt. Man respektiert das in den Gemeinden der Voodoo-Anhänger. Aber seit ca. 30 Jahren gibt es in Haiti eine Menge an neuen protestantischen Sekten, die alle eines gemeinsam haben, nämlich ihren religiösen Fanatismus. Ihre Weltanschauung bringt nichts anderes als die Zerstörung der haitianischen Volkskultur. Wir haben Frühjahrsferien. Seid ihr nicht im Spring Break hier? Sie könnten an den Strand gehen und Partys feiern. Aber weil sie Gott und die Haitianer lieben, spenden sie ihre Zeit, ihr Geld und ihr Mitgefühl. Sie gehen befriedigt wieder nach Hause, mit dem Gefühl, dass sie jemandem, dem es schlechter geht als ihnen, geholfen haben. Sie tun es aus Nächstenliebe. Und so wird weiter am Wunder gearbeitet. Geht hinaus in die Welt, steht auf ihrem T-Shirt. Doch ob die haitianischen Erdbebenopfer wirklich auf Missionierung gewartet haben?
Das hat Jesus doch auch getan. Er hat mein Leben gesegnet. Jetzt möchte ich anderen auch helfen.
Doch nicht alles gelingt sofort nach göttlichem Vorbild. Auf dem Weg von Benin weiter hinauf in die Berge. Astrid Nissen will eines ihrer Projekte besuchen. Regelmäßig schaut sie nach den Fortschritten, die dort gemacht werden.
Hier ist jetzt die Straße zu Ende, aber das Haus, wo wir jetzt hin wollen, müssen wir jetzt dann zu Fuß weiter. Die große Herausforderung ist natürlich, das Baumaterial hierher zu bekommen bei so abgelegenen Baustellen. Und das ist eben die Eigenleistung der Familien. Die tragen dann eben die Baumaterialien vom letzten Punkt, bis wo der LKW eben vordringen kann, hierher.
Für den Hausbau werden Holzpfähle des alten Hauses und neues Holz verwendet. Da Haiti kahlgeschlagen ist, muss das meiste Bauholz importiert werden. Hier ist es kanadische Kiefer.
Also unsere Teams gehen vor, bevor wir den Baumaßnahmen anfangen, von Familie zu Familie, tätigen Schadensverhebung. Und in diesem Fall hier haben wir festgestellt, dass es immer noch möglich ist, das Haus zu reparieren. Also wir nutzen das vorhandene Holz. Endeffekt ist, dass wir weniger Material benötigen, weniger Holz benötigen und die Sache, dass das natürlich dauert.
Auf dem Bau sind ausschließlich haitianische Zimmerleute beschäftigt. Wir haben endlich wieder Arbeit. Nicht weit von der Baustelle haben die Farmer Mais mit genmanipuliertem Saatgut aus den USA angelegt. Das wurde offiziell als Hilfslieferung nach Haiti verschickt. Bäuerin Lyraine bringt Astrid Nissen zu dem frischen Feld und klagt, dass es deshalb nun Probleme gibt.
Also im Hinblick auf die Produktion, also die hauptsächlichen Getreidesorten, die hier angebaut werden, vor allen Dingen halt Mais, gibt es eben auch viele Organisationen, von denen genmanipulierter Mais verteilt wird. wie sie jetzt halt gerade erklärt hat, also sie muss halt jede Saison wieder neu gehen und sich kaufen und das kostet natürlich jedes Mal Geld. Also die Tatsache, dass ihnen erstmal vielleicht von jemandem Saatgut zur Verfügung gestellt wird, ist vielleicht gut. Nur die sind halt Hybrid-Saatgutarten, das heißt, die können eine Saison angepflanzt werden und danach eben dann nicht mehr.
So macht die Hilfe die Menschen hier von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr abhängig und fördert zugleich die amerikanische Wirtschaft. Und dies nicht nur beim Mais. Neuerdings wachsen durch die Hilfslieferungen auch wieder Reispflanzen. Dabei gab es einheimischen Reis auch früher hier. Doch billiger Importreis aus den USA hat den haitianischen Reismarkt kaputt gemacht. Lange vor dem Erdbeben. Heute ist Haiti gezwungen, über 50% der nationalen Konsumgüter zu importieren. Das ist wirklich ein ziemlich hoher Anteil. Vor 1986 war das noch genau andersherum. Man konnte den nationalen Bedarf zu 90% decken. Jetzt ist der Markt nicht mehr kontrolliert und die Verbindung von Neoliberalismus und freiem Handel ist der Grund, warum der amerikanische Importreis mit dem einheimischen Produkt konkurriert.
Hier steht Pflanze um Pflanze in Monokultur.
Ich glaube, das alles passiert nicht wirklich aus Menschenfreundlichkeit. Diese Art von Spenden kommen nicht aus Nächstenliebe, sondern nur aus wirtschaftlichem Interesse. Wir haben das bei Monsanto gesehen. Monsanto ist ein multinationales Unternehmen, das genetisch veränderte Organismen herstellt und vertreibt. Ihre Strategie ist es, die landwirtschaftliche Produktion völlig zu dominieren. Tatsächlich hat Monsanto 450 Tonnen genmanipuliertes Saatgut gespendet, das offiziell durch ein Projekt von USAID nach Haiti geschleust wurde. Selbst wenn das kurzfristig zu einer Steigerung der Ernte führt, führt es langfristig zur Abhängigkeit, mit unberechenbaren Folgen für die Umwelt.
Miracle Village, das Dorf der Wunder, ist bunt geworden. Pastor Mark ist happy.
Jean-Pierre, bist du zu Hause? Wie geht es dir? Können wir uns mal dein Haus ansehen? Es ist klein für normale Verhältnisse. Aber wenn Sie bedenken, dass diese Leute bisher in Zelten gelebt haben, ist doch ein Segen für Sie. Jean-Pierre hat eine Mutter. Da gibt es zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Bett. Und hier drüben steht ein Stockbett. Nach den Übergangsbehausungen sollten dauerhafte Wohnungen gebaut werden. Die Übergangsbehausungen sind schon okay, aber für gerade mal die doppelten Kosten halten diese dauerhaften Häuser bei guter Pflege problemlos 30 bis 40 Jahre statt nur 3 oder 4. Wir haben ein paar hübsche Straßen gebaut, auch wenn es nicht viel Verkehr gibt hier draußen. Die Farben machen es natürlich hell und freundlich. Wir haben genug Platz gelassen zwischen den Häusern für 2 Autos. Ob das nun realistisch ist oder nicht. Aber vielleicht kommt es ja doch so eines Tages.
Gleichmäßig geharkt und frisch gestrichen. Die himmlischen Hilfstruppen haben eine Siedlung entworfen, die so auch in Tampa, Florida stehen könnte. Nachbar an Nachbar. Die Hilfe ist gegenseitig, die Kontrolle auch. Doch Pastor Mark beteuert, das habe rein gar nichts mit Missionierung zu tun.
Wir nennen dieses Projekt Miracle Village, weil es ein Wunder ist, dass diese Menschen hier sind und ein Haus bekommen. Hinter mir geschieht gerade etwas mit dem Bagger. Wir räumen auf und planieren für eine Kirche, die hier errichtet wird. Love a Child tut etwas zur Heilung dieser Menschen. Und dadurch bekommen sie einen Ort, der eine Spiritualität hat, wo sie Kontakt zu Gott aufnehmen können und sie Gottes Liebe fühlen können, die ihnen durch Love a Child gegeben wird.
Musik.
Es gibt einen enormen kulturellen Unterschied zwischen der haitianischen Kultur, die eine offene, tolerante Kultur ist, und diesem religiösen Fundamentalismus, den die protestantischen Sekten verbreiten. Sie müssen kein Christ sein, um so ein Haus zu bekommen. Aber wenn Sie die Liebe Gottes erfahren haben, durch die medizinische Versorgung, durch die Essensverteilung oder dadurch, dass für Sie ein Haus gebaut wurde, erkennen Sie Gottes Liebe durch sein Tun. Und Sie sind bekehrt. Sie werden Christen.
Im Krankenhaus von Montreuil hat Gary Marius Probleme. Ein Patient klagt über Fieber und Erbrechen. Der Arzt ist verzweifelt. Ihm fehlen mal wieder die Mittel.
Er hat eine sehr schwere Form von Malaria. Und er hat zusätzlich Typhus. Man muss sehr starke Antibiotika nehmen. Ciprofloxacin zum Beispiel. Doch Ciprofloxacin ist sehr teuer. Wir haben etwas aus Deutschland bekommen, aber wir haben es schnell verbraucht. Und jetzt haben wir nichts mehr.
Viele Menschen im Ort haben Cholera, denn auch auf dem Land gibt es immer mehr durch Bakterien verunreinigtes Wasser, das die Menschen trinken. Die Gesundheitsversorgung liegt in weiten Teilen Haitis auch ein Jahr nach dem Erdbeben brach. Dabei warten einheimische Ärzte dringend auf Beschäftigung.
Sie bezahlen den Fremden sehr viel Geld. Wenn Sie zum Beispiel einen Arzt aus den Vereinigten Staaten oder Europa nach Haiti holen, dann bezahlen Sie ihm $6,000 oder $7,000. Sie geben ihm Häuser, ein Auto, sie geben ihm alles. Und die Familien hier haben nicht mal $2, um 6 Kinder zu ernähren. Muss man das so machen?
Die Kathedrale von Port-au-Prince und was davon übrig blieb. Haiti kommt nicht auf die Beine. Die Straßen sind auch ein Jahr nach der Katastrophe zerstört. Und was das Schlimmste ist, es gibt kaum Wasser.
Die internationale Hilfe funktioniert immer so. Es gibt großartige Ankündigungen, aber wenn es konkret wird, sehen die tatsächlichen Auszahlungen ganz anders aus. Am 31. März 2010 gab es eine Geberkonferenz der Vereinten Nationen unter Beteiligung von 150 Ländern und sämtlichen Entwicklungshilfeagenturen. Haiti wurden $11 Milliarden versprochen, 3 Milliarden für humanitäre Hilfe und 9 Milliarden für den Wiederaufbau. Am Ende sind die Gelder aber sehr spärlich angekommen. Der Skandal ist die Geschäftemacherei vieler NGOs. Die stecken einen Teil der Gelder ein und leiten diese nicht an die Bevölkerung weiter.
Woran liegt es, dass in der Hauptstadt so wenig gearbeitet wird, dass die Bewohner keinerlei Fortschritte sehen, obwohl gerade hierhin das meiste Geld fließt?
Viele Gelder stehen bereit und konnten noch nicht umgesetzt, noch nicht ausgegeben werden, auch von verschiedenen Gebern. Warum nicht? Weil die Strukturen vor Ort es bislang leider noch nicht hergeben. Es gibt keine Archive. Sie können nirgendwo hingehen und können sagen, ich möchte gerne mal das Grundbuch einsehen, der Parzelle XY. Es gibt keine Parzellierung. Es gibt keine Kartierung der Grundstücke. Es herrscht also ein großes Chaos, und man darf auch nicht vergessen, was leider derzeit auch noch blüht, das ist die Korruption.
Ganz andere Probleme haben die, denen eigentlich geholfen werden sollte. Familie Toussaint zum Beispiel. Sie müssen umziehen heute, raus aus der Hauptstadt. Ihre Wohnung hatte zwar den Erdbeben standgehalten, nicht aber der Wohnungssuche der ausländischen Hilfskräfte. denn nur die können die horrende gestiegenen Mieten zahlen. Und so sind sie auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause, mehr als eine Stunde Fahrt außerhalb von Port-au-Prince.
Dann gibt es gerade bei internationalen Katastropheneinsätzen immer wieder das Problem, dass die Preise steigen, sei es für angemietete Wagen, für Wohnungen oder auch für Fachpersonal. Nicht nur deshalb, aber auch aus diesen finanziellen Gründen sind die Organisationen sicherlich aufgerufen, nach allen Möglichkeiten zu suchen, um hier noch mäßige Preise zu bezahlen, sich untereinander aber auch so abzustimmen, dass sie als NGOs nicht gegenseitig diese Preise nach oben treiben.
Ihre wenigen Habseligkeiten haben sie einfach eingepackt. Die Miete, die der Besitzer plötzlich forderte, war zu hoch. Ihr neues Zuhause ist diese Wellblechhütte am Rande von Camp Corée, ohne Wasser und Strom. Die Kinder werden auf dem Boden schlafen. Die Eimer dienen als Toilette. Eltern und Kinder, für alle bleibt nur die staubige Straße oder dieser eine Raum.
Es gibt so viele Organisationen, die dir eigentlich helfen sollten. Aber wenn du ein Problem hast, dann ist keine da. Also musste ich das auf eigene Faust machen.
Die Pflanzen werden schnell vertrocknen, hier draußen in der Wüste. Wovon soll die Familie leben? Es gibt weder Arbeit noch eine Schule weit und breit.
Ich habe Ihnen gesagt, dass wir umziehen, aber nicht genau wann, denn ich wollte nicht, dass Sie kommen. Der Abschied von meinen Freunden ist so traurig.
Gar nicht weit in Camp Corée, dem Übergangslager, das World Vision und Oxfam in die Wüste bauten. Dort treffen wir Roland Joseph wieder, den Schneider. Er konnte endlich aus dem Zelt umziehen, in ein T-Shelter vorübergehen. Er sollte ihm auch schon ein richtiges Haus bauen.
Sie haben mir damals ein richtiges Haus versprochen. Nach 11 Monaten habe ich immerhin ein Übergangshaus bekommen. Das ist für 3 Jahre, sagen Sie. Danach würden Sie mir ein richtiges Haus geben. Wo das sein wird. Ob hier oder woanders. Oder ob es überhaupt passiert. Ich glaube nicht an das, was Leute reden. Ich glaube nur an das, was ich sehe. An die Realität.
Vielleicht findet sich ja am Ende doch noch ein Arzt für Clarissia. Oder ein Rollstuhl. Oder vielleicht auch ein Nachbar, der etwas hilft. Vielleicht findet sich etwas Holz für ein Bett, damit sie nicht mehr auf dem Boden schlafen muss. Vielleicht stirbt die Hoffnung diesmal wirklich zuletzt.
Im wiedergekehrten sportlichen Alltag schwebt die ganze Stadt auf Wolke 7.